Hi, this is Shivam Bhatt from the Commander Advisory Group. You're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge Nummer 256. Heute mit den Themen mehr News zu Mystery Booster 2, unter anderem ein kontroverser $50.000 Judge Call, der vielleicht auch nicht gerechtfertigt war. Und zu guter Letzt, diese Magic the Gathering Online Tools musst du da draußen, kennen. Danach haben wir noch natürlich Ask Us Anything, aber zuerst, hi Marc, wie geht's dir?
Mir geht's super. Es ist bockwarm in Deutschland. Wenn ihr das hier hört, werdet wir die Gewitterfront schon hinter uns haben. Deshalb, es wird kühler sein. Aber erinnert euch, wie es Montag oder Dienstag in Deutschland war, wie warm es war. Dann wisst ihr, wie wir gerade leiden.
Ja, total. Es ist 33 Grad plus, soll es, glaube ich, hier in der Gegend die nächsten Tage werden. Deswegen, ich freue mich da überhaupt gar nicht drauf, rausgehen zu müssen. Aber was mich da durch den Tag bringt, sind fabelhafte Kaltgetränke von Holy. entweder Eistee oder Energy oder Hydration Sachen. Wir haben die da im Angebot und ihr könnt das mal ganze durchschauen auf weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr dann was gefunden habt, was ihr kaufen möchtet und ihr das erste Mal dabei seid, könnt ihr mit Ravnica 5 Euro sparen auf euren Ersteinkauf und mit Ravnica 10, wenn ihr nochmal was Nachschub bestellen wollt, 10% auf euren Einkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt, das heißt, ein kleiner Prozentsatz geht an uns und wir können uns davon halt eben finanzieren. Deswegen vielen, vielen Dank, Holy, an dieser Stelle. Und bevor wir ins erste Thema reinspringen, hast du noch eine Ankündigung für dieses Wochenende?
Yes, und zwar, das ist an diesem Wochenende in Herne die Lotus Vale Series. Ja, viele von euch werden auf dem Command-Fest sein, viele werden da rumballern. Für die Leute, die nicht auf dem Command-Fest sind und vielleicht eher im Competitive unterwegs sind, in Herne gibt es auch ein kleines süßes Event. Ich glaube, wir haben aktuell 200 plus Modern-Spieler angemeldet und sowas. und ja, da werde ich am Sonntag vor Ort sein, wenn auch Legacy ist, werde als Spieler teilnehmen. Ihr könnt gerne trotzdem zu mir kommen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich weit oben mitspiele, weil ich in der aktuellen Meta nicht klarkomme. Und deswegen kommt einfach zu mir.
Grief.
Ja, genau das. White Plum Adventurer did nothing wrong. Yeah. Und ja, kommt einfach zu mir. Sehr, sehr gerne. Können wir quatschen. Können wir noch irgendwie Unterschrift machen. Ist auch gar kein Problem. Oder sonst was. Bilder, alles möglich. Am Samstag bin ich auch schon vor Ort. Aber Samstag bin ich als Judge vor Ort. Das heißt, wenn ihr nur am Samstag da seid, ihr könnt gerne trotzdem zu mir kommen. Wenn ich aber einen Judge-Call habe, werde ich wegrennen. Nehmt das mir nicht böse. Wenn ich gerade ein Judge-Call bin, werde ich kein Foto mit euch machen. Nehmt mir das nicht böse. Und ja, nehmt da einfach ein bisschen Rücksicht drauf, dass ich Samstag eben auch als Schiedsrichter vor Ort bin und eben Sonntag dann eher als Spieler und als Mensch, der für die Community da ist.
Sehr gut, sehr gut. Dann schon mal dir viel Spaß in Herne. Und du hast es eben schon erwähnt, wir haben so ein bisschen die Ankündigung lang aufgeschoben, aber wenige Überraschungen, wir haben nichts angekündigt. Deswegen, wir werden beide nicht beim Command-Fest natürlich sein. Das heißt, wenn ihr da seid, viel Spaß auf jeden Fall. Sagt Hi zu allen Leuten, die da sind. Aber hat leider nicht geklappt dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr. Aber mit den Vorreden vorweg würde ich sagen, starten wir mal durch in das erste Thema für heute. Und zwar Mystery Booster 2. Letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen, da kam gerade die GenCon, da gab es ganz viele Leaks, da haben wir ein bisschen gemutmaßt, wir haben viele Fotos gehabt. Jetzt haben wir die Artikel von Wizards of the Coast da und es gibt ein paar News. Vielleicht das Wichtigste vorweg, wir haben letzte Woche sehr viel darüber gemunkelt, was das Ganze denn kosten wird. Wir haben jetzt einen Preis und tatsächlich geht das Ganze auch schon sehr bald online, leider in einem Secret Lair, in einer Secret-Lehr-Art und Weise. Das heißt, es wird Limited Supply geben. Das heißt, ihr müsstet euch dann rechtzeitig da in die Schlange einstößen. Aber der Preis finde ich tatsächlich okay.
Ja.
Und zwar für eine Mystery Booster Box 2 und eine Secret-Lehr-Drop und eine Promo-Pack und drei Collector-Booster kostet $250. Das wird wahrscheinlich auch so bei 250 €, vielleicht ein bisschen teurer, vielleicht so 280 Euro sein. Aber man muss sagen, das ist ein günstigerer Preis als die vorherige Festival in der Box, die, glaube ich, 350 Euro war. War, glaube ich, noch ein bisschen was mehr drin an Boostern und so weiter. Aber sind wir mal ehrlich, das Wichtige ist die Boosterbox von Mystery Booster Box 2.
Und nicht zu vergessen, man hat, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Promos eingehen, das Swords to Plowshares von Amsterdam kostet irgendwie 21 Euro. Das Ponder mit der Turtle drauf kostet, glaube ich, irgendwie 60 Euro. Das Plains ist wunderschön. Ich will dieses Plains haben. Diese Magic Comp, ich weiß nicht, wo die her ist. Ich will die haben. Das ist ja mega. Und man hat auch noch dieses Secret Lair mit drin, mit Drana, mit Orvar, der im Modern zeitlich sehr viel gespielt wird. Omna, Locus of Creation, immer eine gute Karte. Lavinia wird aktuell im Legacy sehr, sehr viel rauf und runter gezockt. Oder auch Raya Dawnbringer ist ein Commander All-Star. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und man kriegt den Convention Maru.
Genau, genau. Das ist so eine Playtest-Karte, die hier mit dabei gepackt wird. Auch gezeichnet von Mark Rosewater, lustigerweise. Aber ja. Also das erwartet euch alle dabei, aber wie gesagt, für mich ganz stark der Augenmerk ist halt Mystery Booster 2.
Ja.
Ja, kommen wir erstmal zu den weiteren News, die wir dazu bekommen haben. Wir haben natürlich schon gesagt, es gibt Future Sight Rahmen, wir haben noch ein paar mehr Previews bekommen, Sol Ring, Sword to Plowshare, Thassa's Oracle, auch Legendaries wie Urza, Lord High Artificer, wo ein altes, ist es von Vanguard das Artwork?
Ja. Das ist von Vanguard, was mich insane glücklich gemacht hat.
Absolut, das ist so cool, dass sie da tatsächlich noch mal das alte Artwork ausgekramt hat und das da reingepackt hat. Es gibt auch Eternal Legal neue Karten, die dazukommen, in Form von Velukan Dragon. Ein 7-Mana, 2 rote, jetzt muss ich über diesen Future-Frame ein bisschen hier gucken, 2 rote, 5 generische für ein 5-5 Flying Dragon mit whenever this creature attacks or blocks, roll a 6-sided die. Vulcan Dragon gets plus X plus 0 until end of turn, where X is the result minus 1. Also so ein bisschen Dragonfire, aber auf dem Würfelwurf. Woher kommt die Karte und warum kommt sie jetzt erst rein?
Soweit ich weiß, war sie in einem MTG Arena Beginner Set. Mhm. Also in einem Starter Set für MTG Arena gedacht, tatsächlich. Ja. Und Vulcan Dragon ist ähnlich wie dieser Engel, den wir in dem Secret Lair Commander Deck, sowas,
genau.
Drin war, der halt seit 20 Jahren in der Datenbank von Shandala zum Beispiel drin hängt. Und dieser Velukan Dragon wird damit legal werden und wird genau wie der wunderschöne Engel jetzt safe drin sein.
Genau, der Arden-Engel ist das, der jetzt seinen ersten, der ersten Nicht-Sega-Dreamcast-Reprint hier bekommen hat, vor kurzem bekommen hat. Glaubst du denn, dass das, es sind 3 Karten, wir hatten noch ein paar Arena-Sachen, du hast letzte Woche schon den Madu Outrider erwähnt und den Goblin Gang Leader, da haben wir jetzt hier auch nochmal dazu bekommen. Glaubst du, dass irgendwas dabei, was problematisch für Legacy oder Vintage sein könnte? Könnte es so eine Blank-Goblin- Geschichte schon wieder oder Sticker Name Goblin oder wie der hieß, könnte es wieder zu Problemen führen?
Ich glaube es tatsächlich nicht, was einfach viel daran liegt, dass die beiden halt sehr, sehr entspannt sind, meiner Meinung nach, weil ein 3-Mana 5-5er, wo man eine Handkarte abwerfen muss, oder ein 4-Mana 2-2er, der 2-1-1 Goblins mitbringt, ist jetzt nicht die Welt. Viel spannender finde ich tatsächlich, dass es ja jetzt auch noch Karten gibt, noch zusätzlich Karten gibt, die es noch nie in Paperform gibt, die es jetzt gibt. Und da sehe ich
das ist großartig.
Eher eine Schwierigkeit tatsächlich. Und zwar eine große Schwierigkeit.
Genau, wir bekommen Alchemy-Karten von Arena. Ganz prominent, als er damals angekündigt wurde, war der Oracle of the Alpha. 3-Mana, 2-3, Bird Wizard with Flying. Und wenn das ins Spielfeld kommt, Conjure the power 9 into your library, then shuffle. Und wenn er angreift, scry 1. Also Conjure, eine Mechanik, man zaubert aus dem Nichts die Karten her, was auf Arena natürlich kein Problem ist, und shuffelt sie in sein Deck. Jetzt haben wir eine Paper-Version dazu. Man muss sagen, es ist eine Eichel-Karte. Es ist eine Acorn-Karte. Das heißt, sie hat unten das Symbol der Eichel. Das heißt, sie ist nicht Tournament-legal. Man könnte sagen, es ist so silver-bordered.
Ja.
Silverbordet wäre eindeutiger gewesen, aber hier, wie findest du denn diese Umsetzung? Ist das denn was Nettes im Sinne von, wie cool, jetzt kann ich das in meinem Cube spielen? Oder ist es so, wo du sagst, da könnte Verwechslungsgefahr vorherrschen?
Ich muss sagen, ich find's ähnlich stumpfsinnig wie Silverbordered Cards, weil sie halt immer noch nicht geplayed werden. Sie sind immer noch nicht den Move gegangen, haben gesagt, hey, Acorn-Cards sind Commander-legal. Wenn sie diesen Move gehen würden, wäre das so viel sinnvoller. Und hier haben wir jetzt einfach zum Glück Uncomes, die halt einfach Quatsch sind und die man im Draft ja auch nicht mal wirklich spielen will. Wer hat denn Set Power 9 zufällig dabei, die er dann reinschaffeln kann? Ja,
das ist ja so ein Power-Move, wenn du den spielst. Und so, ich geh mal kurz zu meinem Binder.
Ja, ja, dann nimmst du alle neun Power-9-Karten raus. Also ja. Für die Leute, die es nicht wissen, Power-9 sind halt die 5 Moxe, Black Lotus und eine Menge blauer Zauber. Und dementsprechend, die sind sehr teuer.
Ja, und halt auch sehr ikonisch. Ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass Power 9 auf einer Magic-Karte so drin steht. Weil eigentlich ist das ein Fan-Begriff für die 9 stärksten Karten aus den ersten Sets. Aber auch sowas wie Thoralfs Disciple, 3 Mana, 3-3 mit Haste. Und wenn der angreift, kann man 4 Kopien von Lightning Bolt conjuren und in die Bibliothek shuffeln. Das ist schon geil. Also ich muss sagen, ich habe in Commander so ein bisschen Erfahrung. Ich habe ja den Chimney Golf in meinem Deezer The Restless Deck. Immer wenn ich dran denke, sage ich vorher Bescheid, so hey, ich habe hier eine eigentlich nicht legale Karte, ist es okay? Und ich glaube, ich würde es ähnlich halten mit diesen Karten. Also zumindest Thoralf ist tatsächlich was ich schon ziemlich witzig fände in Commander, im Sinne von, wie häufig musst du mit ihm angreifen, bis dein gesamtes Deck nur noch aus Lightning Bolts besteht. So, immer wieder kommen 4 neue rein, immer wieder kommen noch 4 neue rein. Und irgendwann hast du so ein Deck, wie ganz am Anfang von Magic, wo du einfach nur die 30 Mountains, 30 Lightning Bolts hast und mal gucken, was passiert. Aber sonst, ist das denn was Schönes, dass sie die Online-Only-Karten rumbringen? Also ist das was, was du dir überlegen würdest zu sammeln? Oder hätten sie diese Barriere lieber überhaupt nicht brechen müssen?
Ich finde, sie hätten sie nicht brechen müssen. Also entweder hätten sie jetzt endgültig mal gesagt, Archon ist Commander legal, oder sie sollen einfach da versauern, wo sie herkommen. Das ist Magic Arena.
Okay. Ja, ich muss sagen, ich find's eigentlich ganz nett. Weil, wie gesagt, so aus Cube-Gründen ist es, glaube ich, einfach schon witzig. Ich find's halt gut, dass sie auf jeden Fall nicht in irgendeiner Art und Weise legal wären. Das wäre richtig fürchterlich. Aber das Schöne an diesen Unknown-Events auf Magic-Cons, Commander wäre auch okay für mich. Halt das Schöne an diesen Unknown-Events ist halt, ne, manchmal funktionieren die Regeln einfach nicht. Außer in dem Event, da funktionieren sie halt. Und da muss man halt einfach gucken, wie man's halt eben umsetzt. Und Ich würde mich schon freuen, so ein Oracle of the Alpha in der Hand zu haben. Dann haben wir natürlich noch ein paar Whiteboarder-Geschichten. Wir hatten schon Uro erwähnt, Wasteland haben wir schon erwähnt, Goblin Guide haben wir schon erwähnt. Sind keine Legalitätsänderungen, quasi nichts Neues, sondern einfach nur weitere Versionen, die man eben sammeln kann. Wir haben weitere Reprints von Magic's History, die jedoch einen Rules-Text Update bekommen haben. Wir haben hier zum Beispiel den Angel of Light, 5 Mana, 3-3 fliegender Engel mit Vigilance. Ich meine, der hätte vorher so eine Umschreibung gehabt für Vigilance, ja, oder?
Genau. Dieses klassische Kreaturen können nicht angreifen, wird beim Angriff nicht getappt, bla 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 bla.
Ja, genau. Und das ist halt dann, wie findest du das? Ist das sowas, wo du sagst, hey, eigentlich bei so einem Nostalgie-Set sollte man schon den Originaltext haben oder soll man es updaten, um es lesbar zu machen?
Nein, einfach updaten, dafür haben wir Keywords eingeführt und dafür sollten wir Keywords auch meiner Meinung nach nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, sie haben eine riesen Liste an Karten schon hinzugefügt. Die gibt's auch mittlerweile 300 von den, ich glaube, es sind insgesamt 1800 Karten, die in dem Set sein werden. Sind auch schon auf Scryfall. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal vorbeischauen, was da so dabei ist.
Hast du eine Menge Rares und Mythics in den verschiedenen Slots drin tatsächlich. Oh, das ist mir wirklich aufgefallen. Es sind wirklich eine Menge Rares und Mythics.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch schön, wie diesmal habe ich das Gefühl, sie haben wirklich auch mehr so durcheinander reingebracht. Also beim letzten Mal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist sehr viel die letzten 10 Jahre Magic. Und hier hast du halt schon so ein paar Sachen drin, die auch von komplett unterschiedlichen Herkünften kommen. Du hast hier ne, diese Silver-Bordered Arena-Karten, aber du hast halt auch so diese, ich liebe halt diese alten Artworks in neuen, in Anführungszeichen, Frames, also im Future-Side-Frame, wie zum Beispiel Future-Side, wo ich glaube, es ist Mishra, oder, auf dem Artwork, der da mit dem Weakstone ist, und das schreit doch vom Stil her schon, das war irgendein Promotional-Artwork oder sowas, oder von wieder einer Vanguard-Karte oder so. Kannst du sehen, woher das kommt?
Warte, jetzt muss ich wieder raussuchen, weil ich gerade schon drüber gescrollt hatte. Du meinst mit dem Link Frame, richtig? Mit dem
genau, Future Frame und dann das Future Side.
Das ist das normale Frame, was es auch auf dem normalen Future Side hat.
Ja, ach so, okay.
Das ist das normale Frame, was auch in dem ursprünglichen Onslaught Future Side Artwork war.
Genau, das finde ich halt sehr cool. Genau, das Artwork, kam das von irgendwas anderem?
Soweit ich weiß nicht.
Okay, cool.
Es war einfach nur Aufmarsch. Was ich auch ganz gut finde, weil sie haben halt auch so Sachen wie Mindbreak Trap, Serenity, Horgark, Brainstorm, Ponder, Counterspell. Es ist so, so viel Giver of Runes, No Man's Endcore. Ich könnte noch und noch durch Counterbalance, ich könnte noch durchmachen. Und es sind gerade in dem Whiteboard und dem Future Side Slot sind insane starke Reprints drin.
Ja.
Mit wirklich krassen Sachen, wo ich mir halt sag so, okay, Miri's Guile zum Beispiel. Miri's Guile war das letzte Mal in Tempest gedruckt. Ja. Tempest ist ein paar Jährchen her. Dann gab es noch eine Javtschgift-Promo 2019. Danach gibt's nur noch diese Karte. Die Karte kostet irgendwie 40, 50 Euro. Ist damit drin. Gar kein Problem. Und es sind so viele andere Sachen. Auch die Ätherfiole. Das Artwork der Ätherfiole. Oh mein Gott, hat mich das umgehauen. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es nie einen Foil gibt. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo ich sage, es sind so schöne, schöne Reprints. Ursas Bubble, ein Reprint, der so nötig war. Und. Wir können da wirklich durch und durch und durchgehen. Du hast ja schon gesagt, es sind über 1000 Karten. Und dann sind wir noch nicht bei den lustigen Karten mit Ding. Deswegen, also das wird ein Set sein, wo ich leider Gottes wahrscheinlich eine Menge Karten von brauche, weil ich sie wirklich schön finde.
Ja,
und auch
total.
Die Snow-Covered Länder in Whiteboarded finde ich so cool, die Leute zu triggern. Oder auch so Kleinigkeit, wie die bei den ganzen Whiteboarded Karten, die einfach dabei sind. Die könntest du als Whiteboarder, so als One-Off, weil es ist zum Beispiel eine Tendrils of Agony, für die Leute, die nicht wissen, was sie tut. 4 Mana, der Gegner verliert 2 Leben, man kriegt 2 Leben mit Storm. Also ist der Finisher im Legacy, den man oftmals mit einem Tutor einfach raussucht.
Ja.
Und den in seinem Deck einfach zu finden, weil er einen Whiteboarder hat, als einzige Karte mit einem Whiteboarder wahrscheinlich, mega. Einfach mega. Und da gibt's so viele coole Sachen.
Total. Ich glaube, meine Lieblingskarte bisher ist Forest Bear. Ein wie viele andere funktionale Reprints von den Grizzly Bear. 2 Mana 2/2, kein Text. Und das ist halt aber trotzdem irgendwie eine $30 bzw. 13 € Karte, weil sie aus Portal 3 Kingdoms kommt. Ein berühmt-berüchtigt unterprintetem Set. Und das Artwork ist halt so wunderbar trashig. Das sieht so geil aus in diesem Future Frame. Also mich hat das Set auf jeden Fall schon abgeholt.
Absolut.
Wir haben uns eben schon ausgemacht, wir wollen uns vor der nächsten Aufzeichnung Radio Ravnica in die Warteschlange begeben tatsächlich und uns diese Box holen. Wenn wir denn drankommen, wenn sie denn bis dahin das System.
Das finde ich so schade tatsächlich.
Das ist wirklich schade.
Weil wie gesagt, gerade bei dem Set, gut, auf der anderen Seite hält das natürlich dann den Wert von dem Set, der wahrscheinlich etwas höher, wenn halt diese ganzen Karten gemacht werden und so. Aber für uns als Spieler, wenn ich mir denke, da ist nämlich Schadenport drin. Ich meine, da ist ein halbes Death and Taxes drin, ja?
Ja.
In Future Side oder Whiteboard hat wahrscheinlich sogar ein komplettes, bis auf Talia bisher jetzt, Gott sei Dank. und es ist so cool. Und ich müsste nicht mal alle Karten drin haben, sondern wirklich so ein paar, die halt einfach irgendwie da reinpassen, wo ich sage, hey, das ist cool oder das ist eine besondere Karte oder so. Das finde ich, ich bin sehr, 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 sehr verliebt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es die, soweit ich weiß, nicht in Foil geben wird, weil es halt alles Non-Foil ist.
Ja, genau.
Auch sowas wie der Tower of the Magistrate. Oh mein Gott, ist die Karte schön. Also ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus.
Total. Es ist ein großartiges Set. Und ja, ich hoffe, man wird so ein paar Sachen, ich hoffe halt, sie würden irgendwie sowas machen, von wegen, man limitiert es auf wirklich nur eine Bestellung pro Person, damit sich jetzt nicht einer irgendwie fünf Sachen.
Das sind 3 pro Person.
Okay. Naja, immerhin.
Es sind 3 pro Person und das ist schon crazy.
Naja. Wir werden nächste Woche berichten, ob wir uns einen sichern konnten. Ansonsten, wie steht ihr zu Mystery Boosters 2? Ist das was ihr auf jeden Fall gerne zocken würdet? Sei es jetzt at home mit der Festival at home oder wollt ihr das da doch auf dem Event, in einem angemeldeten Event zocken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. So, wir ziehen mal weiter zu nochmal zur GenCon. Und zwar eine quasi GenControversy, wie es hier in dem Artikel heißt, den wir haben. Und zwar gab es, wie auf vielen Magic-Events, dort eine Secret Lair Showdown Championship. Das ist quasi so ein kleines, größeres, mittelgroßes Turnier, wo es jetzt aber nicht wirklich in eine Richtung geht, dass man da großartig sich weiterqualifiziert für Pro Tour oder sowas, sondern es geht wirklich nur darum, eine Secret Lair Karte zu bekommen, die es sonst nicht gibt. In dem Fall bekommt der Erstplatzierte ein Foil Dark Ritual von Wizards of the Barge gemalt und dementsprechend ist es halt eine sehr hohe Rarität, eine sehr teure Karte. Und eben das ist so die Motivation, darin mitzumachen. Man kann halt da gewinnen und halt diesen Dark Ritual eben bekommen und da eine ganze Menge Geld mit verdienen. Und dann haben wir eine News bekommen von einem Spieler, der sich an Twitter gewandt hat mit einem sehr langen Google Docs Dokument. Und zwar der Spieler heißt Julian Jakobowitz. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein tatsächlich erfahrener Magic-Spieler, der spielt schon seit 2015 verschiedene Modern-Geschichten und so weiter, zumindest das zeigt sein Rekord. Und er hat sich beschwert darüber, dass er seiner Aussage nach ein DQ bekommen hat, also eine Disqualifikation dafür, dass er sich ausgetauscht hätte mit jemand, der außenstehend vom Turnier steht, zum Thema Preissplitting. Magst du einmal kurz quasi das Konzept von Preissplitting und, sag ich mal, was so gang und gäbe ist in so größeren Turnieren, ist so ein bisschen aufdröseln?
Ja, es ist eine absolute Grauzone, eine sehr schwierige Frage, wo ich mich jetzt wieder in Teufelsküche in der Dutch Community bringe. Das ist okay, hi. Preissplitting und Intentional Draws und so weiter und so fort sind eine Gang und Gäbe-Aktion, die Spieler und Spielerinnen nutzen, um Standings zu manipulieren. Muss man leider sagen, wie es ist. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir beide sind auf einem Turnier, wir beide sind 5-0 und es gibt nur 6 Runden und kein anderer außer wir beide stehen 5-0, dann können wir IDen, also Intentional Drawn. Was dafür so führt, wir können uns ja jetzt aussagen und hinsetzen und sagen, ja, wir sind jetzt Platz 1 und 2, voll cool, wir sind im selben Team, wir sind Freunde, wir wollen jetzt auch nicht, dass ich dich mir runterkicke oder du mich runterkickst. Komm, wir setzen uns jetzt hin und machen 50 Minuten gar nichts.
Ja.
Doof jetzt gesagt. Das Ganze kann man natürlich vorher absprechen. Das ist schwierig. Und sobald ich zum Beispiel zu dir komme und sage, ey Robin, wir machen es so, ich will die Trophäe haben und du kriegst dann die 250 Euro Preisboost-Geld, bewegen wir uns schon nicht mehr in der Grauzone, sondern in einer so dunkelgrauzone, dass man dafür schon auf die Schnauze kriegen kann.
Ja.
Und wenn ich aber hingehe und sage, ey Robin, du stehst 5-1, ich stehe 6-0, wenn du jetzt zu mir concedest, dann stehe ich 7-0 und habe das Ding gewonnen, krieg eine halbe Mille und du kriegst eine Viertelmille davon ab.
Ja.
Das ist illegal.
Ja.
Und das muss man einfach sagen, das ist eine Sache, die sehr schwierig zu greifen ist. Das ist ähnlich wie Art-Karten. Judges müssen ein sehr großes Feingefühl haben. Und von Judge zu Judge ist es auch teilweise leider unterschiedlich, was sie noch im Rahmen feststellen oder nicht. Das wissen viele Spieler, die dann sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, willst du drawn? Es gibt Judges, die auf das sogar schnell allergisch reagieren, obwohl sie es eigentlich nicht sollten, weil es ist eine Grauzone, in der wir nicht interagieren können oder dürfen.
Ja.
Aber es gibt Judges, die das auch sagen, nö, möchte ich nicht. Es gibt auch ganze Tournaments mittlerweile, in Berlin gibt es zum Beispiel ein Tournament dafür, wo explizit gesagt wird, hey, es wird nicht gedrawt.
Ja, nicht es sei
denn, genau, es sei denn, ihr spielt und es ist ein Draw, weil es eben ein Draw ist. Es ist kein intentional auf Deutsch ein beabsichtiges Unentschieden.
Bewusstes Unentschieden.
Genau, bewusstes Unentschieden, was in dieser Richtung. Und genau das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Man möchte mit dem Gegner interagieren, man möchte ihm sagen, hey, wenn wir jetzt drawn, dann sind wir beide Top 8 und kriegen beide Preisgelder. Aber ich darf eben nicht hingehen und sagen, hey, wenn wir beide drawn, dann kriegen wir beide Preisgelder, also bitte draw mit mir. Das ist halt schwierig.
Genau, es geht halt auch ganz viel, habe ich das Gefühl, was ich halt da mich, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und ganz viel geht's halt um diese Splitting Equity, also so quasi diesen Wert, den ein potenzieller Win hätte, den man anbieten kann. Also so ein bisschen wie Sportwetten, nur halt, dass man selbst quasi auf sich selbst wettet und dann mit dem Gegner quasi seine Win-Percentages so ein bisschen teilt. Also im Sinne von, wir können es ja ganz konkret machen, dieser Dark Ritual wurde on-site auf dem Event direkt verkauft für 48.000 US-Dollar. Wenn er jetzt, sagen wir mal, der Gewinner hätte jetzt vorher gesagt, so, hey, Splitting Equity, wenn ich gewinne, also du finanzierst mir vielleicht den Eintritt oder machst irgendwas anderes und dafür kriegst du 10% von was auch immer ich am Ende rausbekomme. Und dann, genau, und das ist halt was, aber das ist ja genau das Ding, es hat ja sehr viel, wenn ich richtig verstanden habe, damit zu tun, wie du es formulierst, bei wem du es formulierst und so Sachen wie vorher Absprachen. Sagen wir mal, ein Spieler auf diesem Turnier hätte einen irgendwie Sponsor, hätte sich vorher Spieler schon gekrallt, in dem Beispiel
ein geliehenes Deck.
Genau,
ein gutes Beispiel.
Genau, geliehene Decks für dann eben diese Splitting Equity. Oder wenn wir vorher sagen, hey, wenn wir das irgendwie merken, dann machen wir das auf jeden Fall mit dem Intentional Draw. Dafür kriegt halt jeweils der andere, der dann nicht auf dem ersten Platz kommt, 5% vom Gewinn. Und das sind halt so Sachen, die kann ein Judge ja gar nicht aufführen. Aber ja, das ist halt so ein bisschen das Kernproblem. Kurz aber zurück zur Story. Illegal. Genau, es ist illegal, genau. Kurz zurück zur Story. Also wir haben die Formulierung bekommen von Julian Jakubowicz, der Spieler, um den es jetzt hier gerade geht. Und der hat in einem längeren Dokument eben das ausformuliert und hat sich so ein bisschen unschuldig dahingestellt, hat mit dem Außenstehenden genau dieses Price-Splitting so ein bisschen diskutiert, also gar nicht mit einem Spieler, gegen den er gespielt hat, auch keinen anderen Teilnehmer des Turniers, hat aber am Ende der Diskussion so ein bisschen gesagt, so nee, ich will eigentlich nur Magic spielen und hat sich davon abgewandt. Dabei wurde er von einem Judge erwischt, der hat dann gefragt, hey, was ist hier los? Er meinte so, ja, nix, wir haben hier das nur besprochen. Aber jetzt keine Entscheidung, ich mach das nicht, ich will einfach nur spielen. Und dann war erstmal alles okay, bis es dann in die nächste Runde ging. Und dann kam auf einmal der Head Judge hin und meinte so, hey, wir haben was mitbekommen, dafür kriegst du ein von Julian ausgeführt, ein DQ, was es aber nicht war, es war ein Match Loss, was natürlich in dem Single Elimination denselben, sag ich mal, Endergebnis hat, er war aus dem Turnier raus.
Ja, es ist
aber dasselbe Endergebnis. Aber korrigiere mich da gerne.
Genau, es ist nicht dasselbe Endergebnis. Ein DQ würde dazu führen, dass du bei Wizards gemeldet wirst für DQ, eine komplette Investigation losgetreten wird und du ohne Preise nach Hause gehst. Mhm. Dieser Spieler war in der Top 8. Soweit ich weiß.
Ja.
Dieser Spieler hat mit einem Matchloss das Turnier verloren. Darf seine Preise nehmen und nach Hause gehen. Was ein ganz anderer Aspekt ist, als ich DQ dich und du gehst einfach.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, was von Spielern oftmals nicht wahrgenommen wird. Das ist ein großer Unterschied, ob ich einen Matchloss im Single Elimination habe oder ob ich eben ein wirkliches DQ habe, was einfach den Rauswurf aus dem Turnier bedeutet.
Ja.
Und da muss ich auch noch mal kurz mit aufhören. Es gibt allgemein den Punkt, dass Leute in der Top 8 hingehen und sagen, wir splitten jetzt die Preise und spielen nur noch um Ruhm und Ehre.
Ja.
Das heißt, alle gehen hin und alle kriegen das Gleiche. Und danach geht's halt nur noch drum, wer die Trophäe mit nach Hause nimmt, den Titel, irgendeinen Freiflug oder sonst was.
Ja.
Und das passiert regelmäßig. Und das ist nicht illegal, weil halt alle sagen, okay, wir gehen alle auf dasselbe Ding. Der Tournament-Organisator sagt, das ist okay für ihn. Und dann haben die Judges einfach nur da zu sitzen und zu nicken. Und dann spielen die trotzdem faires weiteres Magic. Keiner sagt einfach, okay, du kriegst 5 Euro, dafür verlierst du oder so. Und das ist halt ein großer Unterschied. Und worüber hier gesprochen wurde, war eben nicht das Preissplitting. Weil man hat nicht darüber gesprochen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt alle dasselbe. Und ich habe auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, nee, ich würde gerne nicht preissplitten in der Top 8. In Harburg war das zum Beispiel so. Und dann haben wir in der Top 4 gepreissplittet, weil dann zwei Personen, die gesagt haben, wir wollen nicht splitten, rausgeflogen sind. Dann hat die Top 4 alle nochmal 150 Euro obendrauf. Das war ganz nett. Und danach ging es nur noch um die Trophäe und den Platz im ELM Qualifier. Und das war es genau nicht. Das ist eben halt auch eine Sache, die er in irgendeinem Unterpost auch mal gesagt hat, so, ja, aber wenn wir jetzt über Preissplitting geredet hätten, wäre es okay gewesen. Es ging explizit um einen illegalen Move auszuführen.
Ja. Ja, und das ist halt, aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Im Endeffekt, also den Formulierungen von Julian und halt eben den Kommentatoren oder den Leuten, die das kommentiert haben auf Reddit und auf Twitter, die meinen halt, oder es wurde häufig in den Raum gestellt, so Julian ist in dem Fall irgendwie Teilnehmer gewesen von vielen, vielen Leuten, die das bei dem Turnier gemacht haben. Das ist natürlich immer was, das lässt sich leichter behaupten, als es sich beweisen lässt. Aber im Endeffekt ist es halt so ein bisschen dann die Frage, die halt im Raum steht, ist es halt ein System Problem, dass quasi das so diese Grauzone von der Splitting Equity, von dem Absprechen, wann man Intentional Draw hat, kann man es verhindern, kann man was dagegen machen, weil im Endeffekt ist es halt so, ich glaube, du hast eben im Vorgespräch so ein bisschen das Beispiel gebracht, stell dir vor, es ist irgendwie Fußball-EM und am Ende einigen sich Deutschland und Spanien drauf so, ah, wir lassen dich weiter und wenn du gewinnst, kriegen wir die Hälfte davon. Also das ist so ein bisschen, es ist doch eigentlich unbefriedigend, gerade in einem kompetitiven Setting, wo es ja eigentlich mehr ums Kartenspiel gehen soll und nicht um, wie man sich am besten durchschummelt, oder?
Ja, vor allem, wenn es halt wie hier um nicht splittbare Preise geht.
Ja.
Also, wenn man jetzt nur einen Preisgewinn hat von 50.000 Euro und sagt dann, hey, okay, wir sind jetzt im Finale, der Gewinner kriegt 100.000 Euro, der Verlierer kriegt 5.000 Euro, lass uns einfach Preise splitten und trotzdem spielen. Weil das passiert auch manchmal. Dass Leute sagen, hey, wir spielen dann trotzdem für die Ehre und schauen, wer gewinnt oder die Trophäe. Weil die Trophäe kann man nicht splitten, also kann man splitten, ist aber halt.
Also das Dark Ritual so, ja.
Genau, das macht nicht man könnte so viel das Dark Ritual halt in der Mitte durchreißen und sagen, okay, hier ist deine Hälfte, hier ist deine Hälfte. Das kann man halt nicht machen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, wie der Tournament-Organisator das Ganze sieht und vorgibt. Mhm. Weil wenn die Preise nicht splittbar sind und der Tournament-Organisator sagt, hey, ich möchte nicht, dass Preise gesplittet werden. Mhm. Weil es geht nicht um einen Money-Betrag, der die Karte wert ist, sondern es geht um die Karte. Dann ist das einfach etwas, was man nicht tun darf. Und das muss man jetzt dabei sagen, das hat die gute Mac, die als Tournament-Organisatorin da auf der GenCon arbeitet. Genau. Großartige Frau. Ich kenne die auch persönlich. So eine liebe Frau. Wahnsinn. Und sie hat es von Anfang an auch dem Tournament, also dem Head Judge dann gesagt, so, hey, ich möchte nicht, dass die über Preissplitting dann reden. Mhm. Als der Head Judge dann zurückkam, das gesagt hat. Und danach ist der Head Judge eben approved und hat nach vorne gegangen und hat gesagt, hey, übrigens, wir müssen darüber reden, das dürfen wir nicht und du bist raus und fertig. Du hast ein Match los, du kriegst trotzdem deinen Preis und alles und ja. Und da muss ich sagen, das System ist halt schwierig zu machen, weil wenn du das System jetzt anfängst zu drippeln, dann sagst du, hey, okay, wir beide dürfen nicht drawn. Mhm. Ja, dann sitzen wir halt 50 Minuten voreinander und ich mach so, halte ich jetzt meine Hand? Mach ich einen Mulligan?
Ja.
Da hat niemand was gewonnen, sondern es wäre nur noch weirder. Und ich glaube halt, dass es da keine richtige Möglichkeit gibt, Leute dafür zu bestrafen. Und das eine der Gründe ist, warum wir da so ein Wide Field haben von erlaubten und unerlaubten Dingen. Und am Ende des Tages muss ich wirklich sagen, ich bin immer noch der Überzeugung, Preissplitting und Attentional Draws in den letzten Runden der Turniere sind eine Sache, die wir hinnehmen müssen, die aber in letzter Zeit immer mehr in Kritik steht.
Ja.
Ein gutes Beispiel von mir, sorry Freakle, falls du zuhörst, ich habe es das letzte Mal, das Thema hatten auch schon gesagt, kann ja auch nach hinten losgehen. Der gute Freakle von MagicBlocks.de hat auf Maternal Weekend ein 8-0 hingelegt. Hat dann eine Runde gedrawt, weil er gesagt hat, 8-0-2 ist Top 8. Und stand dann mit 8-0-1 da, hat aber downgepaired ein 7-1-1 Gegner oder so gehabt. Der gesagt hat, hey, ich muss spielen. Und hat gegen den verloren. Und stand da mit 8-1-1 als Neunter da.
Kacke.
Und das ist halt so ein bisschen.
Gerade so Punkt, nicht Top 8.
Genau, gerade so nicht Top 8. Gerade so kein Dragon Rage Chandler für 5000 Euro oder so. Und das ist nicht zu blamen. Ich habe das auch gemacht. In Harburg war es auch so. Ich habe unter meinem Video auch dafür tatsächlich ein bisschen Kritik bekommen, wo ich sage, es ist halt so. Bin ich halt auch mit zwei Draws in die Top 8 gekommen. Und bin danach Zweiter geworden. Was einfach die Bewandtnis hatte, dass es halt funktioniert. Und wenn das System halt so ist, dass man halt sagt, hey, wenn wir drawn, dann kommen wir weiter und dann passt das. Dann ist es super schwierig, diesen Spielern das auszureden. Und es ist, glaube ich, kein Punkt des Systems. Es ist eine intrinsische Haltung der Spieler, die halt sagen, ich spiele hier für den Ruhm, für die Ehre. Ich möchte Magic spielen. So Leute kenne ich, die gesagt haben, boah, ich draw niemals. Die drawen nicht mal mit ihren eigenen Teammates. Die haben auf einem Turnier ihre eigenen Teammates aus den Top 8 rausgeprügelt. Das war ihnen total egal. Aber es gibt eben auch die Leute, die sagen, hey, für mich ist das mehr als nur ein Hobby. Ich bin vielleicht nach Prag gefahren. Ich bin vielleicht nach Paris gefahren oder auf die GenCon gefahren. Ich habe Eintritt dafür bezahlt. Ich möchte zumindest meinen Preis wieder haben. Ich möchte am Ende vielleicht sogar mit einer Trophäe darstellen, weil ich das habe. Aber dann reden wir, wie gesagt, über Preissplitting und nicht über, ich gebe dir die Hälfte von meinem Gewinn ab, wenn du gegen mich verlierst, weil du hast weniger Prozente und ich komme höher. Ja. Das ist halt scheiße, sorry, das sagen zu müssen.
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, der Punkt, der mich einfach stört, man kann das natürlich auch, sag ich mal, von der Gegenseite aus umformulieren, ist von wegen, ich muss mich einfach nur besser informieren. Aber ich finde das ganze System einfach nur fucking verwirrend und mich nervt's halt dann, dass quasi Leute die da halt natürlich mehr Erfahrung haben, dass die einfach da ja im Vorteil sind, mir auch teilweise Dinge anzubieten, wie im Fall von Freakle mit dem Jaws und so, wo das halt auch nach hinten losgehen kann, wo man dann, wenn man es nicht hundertprozentig durchdacht, dann doch einen Nachteil haben kann. Und in dem Moment hat man mehr so einen Informationskrieg, von wegen, versucht mich mein Gegenüber jetzt gerade zu bescheißen oder nicht, anstatt dass man einfach Magic spielt. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, der bei dem Ganzen so ein bisschen runtergeht. Also ich glaube, dass der Punkt ist schon richtig, den du meinst, dass man kann es nicht verhindern, leider. Man könnte halt überlegen, ob das Schweizer System als Turniersystem optimal ist oder ob zum Beispiel Turniere wie jetzt in dem Fall, wo so ein bisschen Winner-Takes-All-Mentalität herrscht mit einem riesen Preispool, aber nur für den Gewinner, ob das so förderlich ist. Aber unterm Strich muss man wirklich sagen, killt das so ein bisschen, zumindest bei mir, die Euphorie, kompetitives Magic zu verfolgen, weil ich mir denke, wenn ab Top 8 sowieso alle sich gegenseitig irgendwie gedrawt oder so über die Finishline gezogen haben, dann ist das auch irgendwie, hat das auch nichts mehr mit spannendem Gameplay zu tun. Und das finde ich einfach schade, weil Magic hat ja eine sehr schöne kompetitive Welt. Man kann sich da ja richtig krass reinnerden. Man kann ja Mikroentscheidungen treffen, die win or lose sind in Einzelmatches. Und wenn es dann halt alles übergewäscht wird, dann muss ich erstmal unterhalten, ob die Leute jetzt quasi sich intentional drawn oder nicht, oder sie sich, ne, da halt eben durchziehen oder nicht, weil sie quasi natürlich rechtfertigerweise ihr Geld auch wieder reinholen müssen. Also es gibt nicht das eine Problem bei der ganzen Thematik. Es gibt nur dieses Problemfeld. Und ja, wie du schon meintest, ne, Judges können nur das beobachten, was sie halt was auf dem Event passiert. Sie können nicht zu den Teams nach Hause fahren und mal da über die Schulter gucken. Aber ja, es ist einfach eine schwierige Entscheidung. Ich sympathisiere sehr viel mit den Kommentatoren auf Reddit, die halt sagen, irgendwie fühlt sich das halt nicht nach einem geilen Sieg an. Es ist nicht die geile kompetitive Story, die man sucht, wenn man sagt, hey, jemand hat da 48.000 US-Dollar gewonnen, sondern es geht dann mehr so, okay, wer hat sich da korrekter durchgeschummelt, und viele haben dann auch fälschlicherweise die Judges vor Ort so ein bisschen in Frage gestellt und haben gesagt, ja, so, hey, ist das Judge-Prinzip gerade überhaupt noch da oder ist es veraltet? Gibt's gut qualifizierte Judges vor Ort oder hat der Turnierorganizer sich einfach irgendwelche Leute geholt? Und das sind natürlich alles Quatschformulierungen, aber ist halt trotzdem was, wo einfach viel Missmut einfach herrscht. Und ja, ich weiß nicht, wie siehst du das jetzt so persönlich? Ist das was du, sag ich mal, gut für das Spiel findest oder wo du es auch sagen würdest, wenn es ein besseres System gäbe, sollte man das wechseln?
Die Frage ist, was wäre das bessere System? Das ist halt der Punkt. Also wenn man jetzt mit dem System hingehen würde, würde man sagen, okay, wenn man drawt, kriegt man 0 Punkte.
Ja.
Dann würde man noch viel mehr da reingehen und würde dann versuchen, den anderen zu überzeugen, so, hey, bitte gib auf, damit ich zumindest einer von uns beiden, wenn wir jetzt unentschieden machen, geht, kommt ja keiner von uns beiden weiter.
Ja.
Und sowas. Ja, ja. Es wäre halt genauso. Es ist so schwierig. Und deswegen glaube ich, dass wir in einem nicht perfekten, aber akzeptablen System leben mit Judges, die zum Großteil, gerade auf den großen Events, mehr als gut ausgebildet sind. Ich kenne sehr, sehr viele Judges, auch international kenne ich sehr, sehr viele Judges, weil die Community gar nicht so groß ist, wie man denkt. Und wir haben sehr viele, sehr qualifizierte Judges, die gerade in den Bereichen sehr gut unterwegs sind. Gerade wenn Mac die ausgewählt hat, um das mal in Referenz zu ziehen. Ich wurde noch nie von Mac akzeptiert. Also nicht mal für Floor, nicht mal für sowas. Also dementsprechend,
sind es ist ja auch ein großes,
Judges auf jeden Fall besser wie ich.
Es ist ja auch ein großes Event. Also Gen Con ist ja seit der Geburt von Magic so ein essentieller Part. Da waren ja die ersten Booster verkauft worden für Magic the Gathering überhaupt. Und da mit, ich sag mal, halbgaren Judges dazu zu kommen, die so Pi mal Daumen Entscheidungen treffen, das würde, glaube ich, kein gutes Update haben. Deswegen eine gut überlegte Entscheidung, auch wenn die Resonanz im Internet darauf ein bisschen kritischer ist. Aber wie seht ihr das mit dem ganzen Thema um Price-Splitting, Intentional Draws, Gewinne, Equity schon vorher vergeben? Wie seht ihr das ganze Thema? Ruiniert euch das so ein bisschen den Spaß an Competitive Magic? Oder sagt ihr, das gehört halt eben auch dazu? Das ist halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, ob es im Poker auch so ist oder so. Aber halt, ne, das ist halt wie in vergleichbaren Sporten einfach dazugehört. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, wir haben mal wieder Zeit für ein Community-Thema. Von euch da draußen im Themenvorschlag-Thread könnt ihr uns größere zu diskutierende Themen mal reingeben und dann können wir darauf zugehen. Wir haben hier zum Beispiel von Krishan 1961 folgende Nachricht bekommen. Hallo Marc, hallo Robin, ich höre und sehe ja eine Menge MTG-Podcasts auf und YouTube-Channels. Worüber ich bisher nicht gestolpert bin, ist eine ausführliche Erklärung zu den Online-Helferleihen wie Architect, MTG Goldfish, EDA Track, Moxfield etc. Ich bin da überall angemeldet und nutze sie auch für Deckbuilding, Karteninfos und so weiter. Aber so richtig sind mir die Unique Selling Points und Vor- und Nachteile der einzelnen Plattformen noch nicht ganz klar. Und wir haben das so ein bisschen mal umformuliert, damit es quasi einen allgemeineren Fokus hat, dass wir diese Plattformen, die wir privat nutzen, einfach mal aufdröseln und halt dazu sagen, wofür wir sie nutzen und warum wir sie über andere Alternativen nutzen, so gut wie es halt eben geht. Ja. Dementsprechend, lass uns einfach mal, sag ich mal, in so einer Hin- und Her-Runde einfach hier eine Plattform quasi in den Raum werfen und dann diskutieren wir darüber. Was hast du denn da als erstes für eine wichtige Plattform, die jeder kennen sollte?
Card Market.
Yes, so ein bisschen No-Brainer, aber ja, auch darüber muss man reden.
Ja, also Card Market, die Plattform, auf worüber die meisten Karten gekauft und verkauft werden, auch Sealprodukte. Und eine Plattform, wo man von Privathändler und gewerblichen Händlern zu Privatpersonen kaufen kann. Und ähnlich wie eBay oder ähnliches. Mhm. Und die halt auch Händler nutzen, große Händler nutzen, JK, Trader Online, Games Island und so weiter. Sind alle vertreten. Hä? Der Lipp. Der gute MTG Lipp Love 1. Guter, guter Mann. Guter Mann. Kann ich immer wieder empfehlen.
Definitiv.
Der darüber auch verkauft. Genau. Und das sind halt, ist halt die, der Vorteil davon ist, es ist für den Konsumer am Ende des Tages günstiger, weil es gerade als Privatperson einfacher ist, eine Karte für 2 Cent oder 5 Cent zu verkaufen, wo der Händler noch keinen Gewinn macht.
Ja.
Und auch bei Produkten, wenn ich das im Laden kaufe für, keine Ahnung, 80, 90 Euro und merke irgendwann, oh, ich brauche jetzt 80, 90 Euro, kann ich es ähnlich über eBay einfach verkaufen. Für 80, 90 Euro. Und der Händler muss halt vielleicht, weil er einen lokalen Store hat oder so, 110, 120 dafür verlangen.
Ja.
Dementsprechend ist es meistens günstiger. Deswegen hat sich das stark durchgesetzt. Das heißt nicht, dass es nicht auch genug negative Aspekte gibt. Ich habe einen ganzen Blackie-Talk darüber gemacht, was an Cardmarket alles nicht stimmt.
Ja.
Und es gibt immer noch sehr viele Händler, die eigene Webseiten betreiben. Ich habe gerade eben Trader Online zum Beispiel schon mal genannt. Miracle Games und so weiter. Auch auf diesen Karten, auf diesen Plattformen könnt ihr einzelne Karten immer noch kaufen. Ich war jetzt neulich total fasziniert davon, dass Bazaar of Wonders immer noch die 1988er Seite online hat. Und das sieht man auch. Und die trotzdem geupdatet wird. Ja, und die trotzdem geupdatet wird mit neuen Karten und so weiter. Das ist großartig. Und ja, also Card Market sollte man kennen, auch außerhalb von dem An- und Verkauf. Denn was passiert, wenn wir beide jetzt sagen, hey, wir tauschen Karten? Das Erste, was der Gegenüber machen wird, ist das Handy rausholen, auf Card Market schauen. Meine Karte kostet 10 Euro, deine kostet 12 Euro. Alles klar, such dir doch noch 2 Euro aus meinem Ordner raus.
Ja, genau, das ist halt so ein bisschen das Ding. Es ist halt auch eine Resource, einfach um zu wissen, was die Karten denn eigentlich halt eben kosten. Ne? Und das ist halt das große Ding. Man kann auch einfach mal breit gefächert schauen, was es denn auch alles so für Magic-Sachen gibt darüber hinaus. Also du kannst ja auch sowas wie Aufbewahrungsboxen von Bundles oder von Gift-Sets oder sowas kaufen. Es gibt auch ganz viel so Merch-Geschichten. Also da kann man auch schon mal irgendwie reinschauen. Playmats gibt es da zu kaufen. Und Token. Es gibt ja halt einen
Custom-Token.
Custom-Token gibt es da eben auch. Das ist eigentlich schon eine Adresse, die man irgendwie immer parat haben sollte, wenn es halt wirklich um das Handeln mit Karten geht, um das Tauschen mit Karten geht, ob man Einzelkarten kaufen soll. Wir sagen ja auch immer, ne, kauft Einzelkarten, kauft keine Boosterbox Bloomberrow und hofft, dass ihr mal Bella zieht.
Ich sage das Gegenteil. Ich denke da und sagt, irgendwer muss die doofen Booster doch kaufen, also könnt ihr nicht alle Einzelkarten kaufen.
Wenn ihr Geld übrig habt, dann kauft Boosterboxen und da noch euren Karten.
Für die Community.
Genau, für die Community. genau, aber deswegen, also Card Market, wie gesagt, so ein bisschen No-Brainer, gehört auf jeden Fall mit in so eine Liste zu mit Online-Tools. Dann haben wir als nächstes auf der Liste zusammengefasst, habe ich jetzt mal, weil sie doch recht ähnlich sind Architect und Moxfield. Ich kann sagen, von meiner Seite aus, ich nutze Moxfield für den Deckbau hauptsächlich für Commander-Decks. Ich finde da das visuelle Auffächern der Karten sehr, sehr gut. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel die Playtest-Funktion genutzt, wo du einfach quasi dein Deck Goldfischen kannst. Also quasi tust du, als ob dein Gegner ein Goldfisch ist, der einfach die ganze Runde lang nichts macht und einfach wieder zurückpasst. Und du guckst einfach, wie dein Deck funktioniert. Und bevor ich mir halt Decks, die ich da gebaut habe, ne, alle kaufe und dann hier auf der Tischplatte teste, mache ich das lieber quasi online. Ich glaube, funktionsmäßig nehmen sich Architects und Moxfield nicht so viel.
Es gibt ja noch viel, viel mehr, die
und es gibt so ganz, ganz viele andere, ja. Genau. Aber da ist halt wirklich so ein bisschen dieser, ich sag mal, Premium-Deckbau-Aspekt. Wir kommen gleich auch in einen weniger Premium-Aspekt dahinter, der halt quasi mehr funktionell ist. Aber das sind quasi so die beiden, die man da ganz gut nennen kann, die halt eben sehr auch sehr viele Features mit eingezogen haben. Ich glaube, du kannst bei beiden auch von Scryfall, wenn du das Tab geöffnet hast, die Karten-Images direkt reinziehen in dein Deck. Mhm. Ist so ein bisschen comfortable für halt eben Deckbau, würde ich sagen. Aber
genau. Wenn ihr am Handy das nutzen wollt mit der App, gibt es tatsächlich tappedout.net. Die haben auch zum Beispiel eine App.
Genau.
Und da gibt's halt
Tappedout ist auch nochmal was,
Und da gibt's halt so viele. Also man muss einfach nur MTG-Deckbilder, weil es gibt auch noch Deckstats, das wird eher so von Legacy-Leuten mit benutzt. EtherHub wurde zwischenzeitlich auch benutzt und so weiter und so fort. Deswegen, es gibt so, so viele davon. Findet den, der für euch am wichtigsten ist, am besten ist, weil die haben alle Vor- und Nachteile. Manche sehen visuell schöner aus, andere sehen die detaillierten Stats besser, so wie viel Prozent Chance habe ich denn, diese Karte in meiner Opening Hand zu haben. Andere haben das, was du gerade eben schon gesagt hast, mit dieser Handkarten ziehen, dieser Starthand ziehen. Und da muss man so ein bisschen für sich selbst tatsächlich das empfinden. Ist bei so einer Frage natürlich immer schwierig, wenn man sagt, ich finde keine Vor- und Nachteile der einzelnen Plattformen. Wir sagen, ja, findet ihr selbst welche.
Ja.
Aber das ist gerade in dem Bereich wirklich Religionssache, sag ich, wie es ist.
Ja, die geben sich halt auch nicht viel, ne?
Genau.
Also das ist halt wirklich das Ding. Ich glaube, Architect und Moxfield haben sehr ähnliche Features. Und wie gesagt, ich nutze halt Moxfield sowieso auch nur zum Commander bauen, weil mir da dieser visuelle Effekt halt eben fehlt. Was ich auch noch ganz gut finde, das hat aber Architect halt eben auch, ist das Custom-Taggen. Man kann halt wirklich sagen, hey, hier sind jetzt, keine Ahnung, wenn ich ein Eichhörnchen-Deck baue, hier mache ich alle meine Karten, die Eichhörnchen machen, hier habe ich Eichhörnchen Payoff, hier habe ich die Sachen. Und man kann sich das halt schön sortieren und das ist halt eben auf einer hohen Oberfläche. Über welche Plattform möchtest du denn als nächstes reden?
Über die ich am nächsten reden möchte, ist die, wo ich meine Decks auch gleichzeitig halte.
Yes.
Die aber nicht dafür gedacht ist, dass man eigentlich Decks dafür reinstellt. Und zwar MTG Goldfish,
yes.
MTG Top 8 oder mtgdecks.net. Ganz kurz, man kann bei MTG Goldfish eben auch, genau wie bei Architect oder Moxfield, seine Karten reintun, also seine Decks. Die seht ihr manchmal unter Decktags oder Gameplays. Unter meinen Videos seht ihr manchmal die Decklisten damit verknüpft. Aber eigentlich sind es Plattformen, gut, MTG Goldfish ist eine Riesenplattform, wo auch Artikel und so weiter drin sind. Mhm. Aber das, wofür die meisten Leute es nutzen, sind Turnierergebnisse, Metasachen. Alles, was irgendwie nicht Commander ist, beziehungsweise nicht Casual Commander, muss man, glaube ich, jetzt genauer definieren. Dafür habt ihr mtgdecks.net, MTG Top 8 und MTG Goldfish. Die haben riesige Unterschiede.
Ja.
MTG Goldfish ist ganz viel auf Magic Online und Magic Arena geprägt. Da passieren wenig Sachen im Paper, wenn da nur große Events. Mhm. Und es ist halt sehr viel Magic Online, Magic Arena. Wodurch es oftmals eher die Online-Meta ist. Was zum Beispiel bei Legacy große Unterschiede macht. Denn es gibt immer noch Karten, zum Beispiel aus Fallout, die nicht in Magic Online sind.
Mhm.
Dann haben wir MTG Top 8. MTG Top 8 ist so eine Seite, wo Personen sich selber ihre Turniere eintragen können. Wir haben da zwischenzeitlich auch unsere Fishkick-Series, wo wir ein jährliches Turnier haben, monatlich eine Liga. Und am Ende kriegen die Leute Pokale und was nicht alles. Haben wir dort auch eingetragen. Und tragen wir auch immer noch regelmäßig da ein, wo dann immer noch irgendwelche Leute dann schreiben, so, hey, voll cool, dass ihr das spielt. Aber das darf jeder. Das heißt, wenn ihr auch zu Hause irgendwie in eurem Pre-Release at Home irgendwas spielt, könnt ihr das da theoretisch eintragen in dem Deck 8. Das wiederum gibt es einen Nachteil, weil nur weil ich ein Deck Death and Taxes nenne, heißt es nicht, dass du nicht sagst, oh, das ist Mono White Winnie.
Ja.
Und die Seite bringt das doch hart durcheinander im Vergleich.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich da meine präferierte Seite von denen jetzt ist tatsächlich halt MTG Goldfish, was halt einfach daran liegt, dass das Hauptformat, wofür ich mich da halt da informiere, ist halt eben Pioneer. Und das ergänzt sich sehr gut mit einer anderen Seite, wozu wir gleich noch kommen, wo wir einfach hier die Anzahl im Metashare haben. Also wenn ich jetzt hier sehe, 30% Rakdos Vampire, 16% Amalia Combo, dann heißt das nicht, dass die unbedingt immer super krass viel gewinnen, sondern dass sie 30% der angemeldeten Decks in den Turnieren, meistens, wie du schon meintest, ist MTG Online-Turniere, dass 30% davon in den letzten 30 Tagen eben Rakdos Vampire waren. Und es gibt mir halt so eine allgemeine Information darüber, wie viel was vertreten ist. Mhm. Und außerdem ein kleines Feature bei MTG Goldfish, was eben noch dazukommt, was, glaube ich, auch bei den anderen Plattformen mit dazukommt, ist halt der Deckbuilder, der anders wie bei Architect und Moxfield, was wir eben hatten, für mich einfach nur funktionell ist und auch schnell funktioniert. Es ist, also meistens schreibe ich einfach die Karten rein, gerade bei so 60-Karten-Formaten ist es auch wirklich so, viermal Sorin, viermal Fatal Push, viermal Thoughtseize. Und dann kannst du quasi immer rechts direkt die Liste sehen. Und da brauche ich auch keine visuellen Effekte, welche Karten da aussehen, sondern ich weiß halt, was die Karten in der Regel tun. Und ist halt wirklich, da manage ich halt alle meine Pioneer oder Pauper oder vielleicht dann auch das ein oder andere alte Modern-Deck, was ich noch habe. Die sind halt quasi da alle bei mir im Account und habe ich da einfach gebaut und kann auch von da aus zum Beispiel die Decklisten ausdrucken, wenn ich mal zu einem Event hingehe. Das ist auch direkt in dem Formular so konform, wie es eben sein soll. Ich kann da noch meinen Namen mit dazu eintragen und deswegen ist es für mich der funktionelle Hauptdeckbauer. Also wenn ich herumbrewe für Pioneer, nehme ich MTG Goldfish. Wenn ich einen Deck baue für Commander, nehme ich Moxfield.
Ja. Und die dritte Seite, die muss ich noch dabei sagen, die yes. ist nämlich meine präferierte Seite, auf der ich sowas nachschaue. Und zwar mtgdecks.net. mtgdecks.net hat für mich einen Riesenvorteil, dadurch, dass es sehr viele auch asiatische Turniere abdeckt, die wir teilweise nicht bekommen, wodurch ich schon sehr, sehr, sehr viel früher zum Beispiel auf Eldrazi aufmerksam geworden bin, was jetzt einfach das zweitmeist gespielte Deck in Legacy ist. Mhm. Das habe ich mir schon sehr, sehr viel früher gekauft und habe dadurch auch zum Beispiel bei den Eye of Ugins sehr, sehr viel Geld gespart. Und was ich daran einfach mag, ist, es gibt einen sogenannten Spiciness-Faktor.
Yes.
Und dieser Spiciness-Faktor kann teilweise über 80-90% sein. Das bedeutet, es ist ein Deck, das zum Beispiel irgendeinem Rakdos Vampire zum Beispiel zugeordnet ist und gleichzeitig aber auch nicht diese Standard 0815-Liste spielen muss. Mhm. Die hat dann wahrscheinlich einen Spiciness-Faktor von so 5-8%, weil irgendeine Sideboard-Karte anders ist. Aber wenn er irgendwie Spiciness 60-70% ist, dann ist das schon ein ganz anderes Deck, was es sehr cool macht. Und dadurch kann man eben auch Sachen finden, die man halt sagt, okay, warum spielt denn eigentlich niemand das und das? Oder was ist, macht die Liste denn anders? Und das finde ich sehr interessant. Dazu kommt auch hier Tier 1, Tier 2, Tier 3, plus Definition. Wie oft wird es gespielt? Hier sieht man zum Beispiel in, laut denen ist in der Pioniermeter aktuell Rakdos, Vampire, Apsan, Amalia und Izzet Phoenix Tier 1. Mhm. Und alles darunter ist nur Tier 2. Also das sind die Decks, auf die man sich vorbereiten müsste, die man schlagen müsste, wenn man auf ein Turnier geht.
Genau.
Und was ich auch sehr cool finde, da muss ich jetzt sagen, finde ich MTG Top 8 gut, besser. MTG Top 8 hat unten rechts so eine kleine Ecke. Mhm. Da steht Rogue. Mhm. Und diese Rogue-Ecken gibt es teilweise ganz. Ich habe mal auf der letzten Schlossburg, was war ja so ein Event, was wir auch in unserem Discord auch teilweise hatten, habe ich ein Magda Changeling Combo Deck gespielt. In Legacy.
Sehr geil.
Und das habe ich halt unten in diesem Spiciness-Ding gefunden. Das war sehr, sehr cool.
Ja, das glaube ich.
Was man ja auch machen kann, ist, man kann nach Staples suchen. Man kann zum Beispiel die meistgespielte Karte zum Beispiel nachschauen. Was sind wichtige gespielte Karten? Was geht hoch? Was geht runter? Mhm. Man kann Winrates nochmal nachschauen, die letzten Turniere. Und hier finde ich zum Beispiel, wenn man auf Winrates geht, das sehr, sehr, sehr spannend, weil es so eine komplette Matrix aufbaut. Mhm. Ich kann zum Beispiel sehen, dass Izzet Phoenix gegen Lotusfield-Combo die meiste Zeit verliert. Mhm. Und ich kann zum Beispiel sehen, dass Izzet Phoenix gegen Azorius Control 64% oder gegen Izzet Creativity macht Izzet Phoenix fast 80% Winrate. Und das sind halt die Sachen, die ich sehr interessant finde. Auch zum Beispiel, dass Azorius Control gegen Rakdos Sacrifice 13% Winrate hat, was nichts ist. Mhm. Das ist wirklich wenig. Und das finde ich auch ganz spannend, weil damit kann man auch so sehen, okay, wo ging es mein Deck gut, wo ging es mein Deck schlecht. Ja. Deswegen, alles in allem finde ich die Seite, gerade wenn man sich auf Turniere, auf Competitive-Turniere vorbereitet, die beste, meiner Meinung nach, weil es halt die meisten Daten beinhaltet.
Ja, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen ja, so könnte man so zwiebelartig vorgehen, wie tief man quasi eindringen möchte. Ich mag halt MTG Goldfish als erste Adresse, um so einen allgemeinen Eindruck zu gehen. Also auch zum Beispiel, wenn wir Legacy oder Modern besprechen, ich gehe dann auf die Metagame-Seite von MTG Goldfish, sehe da sofort die Top 8 Decks und kann mir daraus so ein paar meine Schlüsse ziehen. Wenn ich jetzt Modern aktiv spielen würde, würde ich wahrscheinlich auf MTG Decks einfach mal Modern anklicken und mir da halt wirklich die Prozente anschauen, was für Builds gerade von einzelnen Decks halt eben gibt. Und das Ganze geht natürlich bei MTG Goldfish auch, aber da gibt's halt nicht diese Grafiken von wegen dieser Spiciness-Meter, die da mit drin ist. Und von daher ist es halt wirklich so ein Ding, was sind die einzelnen, sag ich mal, Ansprüche, die man an die Plattform hat. Und MTG Decks hast du mir jetzt tatsächlich auch mit dieser Aufzeichnung so ein bisschen selbst gezeigt. Habe ich mir sofort abgespeichert, weil hier und da kann man da ja so ein bisschen mal eben reinschauen. Die nächste Plattform, die ich noch mit ins Rennen bringen möchte, und weil es da auch in der Frage genannt wurde, ist EDH Rec. Und das steht für Elder Demon Highlander, ich glaube Recording oder Elder
Dragon Highlander. Grüße gehen raus an Tobi.
Oh ja. Der hat sich das so reingesneakt.
Ja, yes, echt gut. Das ist Werbung, gut. Free-Werbung.
Genau. Im Endeffekt, was die Seite eben machen möchte, ist, es recordet alle Informationen zum Thema Commander. Und das sieht man halt auch eben auf der Seite. Es gibt ein paar Artikel, es gibt ein paar Videos auch davon. Aber vor allen Dingen kann man über oben Commanders eben sich die Farbkombination aussuchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gehe hier auf Two Color und sagen wir mal Boros, dann sehe ich zum Beispiel die beliebtesten Commander in den Farben, die es gerade gibt. Das ist zum Beispiel Venota oder Feather oder Ozgear und kann dann quasi mit dem Klick auf dem Commander direkt die meistgespielten Karten in diesen Decks sehen. Und das ist eine sehr, sehr gute Informationsquelle, wenn man ein Commander-Deck eben baut und man hat zum Beispiel keine Ahnung zu Legendary XY, was kommt da eigentlich alles rein? In welchen Themen wird es gebaut? Also wenn ich jetzt natürlich auf Feather the Redeemed gehe, gibt's hier zum Beispiel das Subthema Sunforger oder Spellslinger oder Blink oder Flash oder Cantrips. Und das sind quasi alles leicht unterschiedliche Fokusse, die das Deck oder die man im Commander eben annehmen könnte. Und man kann hier quasi sich dann direkt draufklicken. Man kann auch so einen Budgetrahmen eben festlegen. Und man kann sich halt so eine Average Deckliste direkt rausgeben lassen. Das heißt, wenn es mal ganz schnell gehen soll bis zu Commander Night und man hat alle Decks verfügbar, dann kann man sich da quasi einfach direkt so eine Beispiel-Durchschnitts-Deckliste nehmen, die dann austesten und dann eben gucken, wie es geht. Oder, wie ich es ganz gerne mache, ich nehme diese Average-Deckliste, pack sie in Moxfield, playteste sie da und mache mir quasi währenddessen Notizen und guck, was ich quasi verbessern würde, was ich verändern würde. Also EDH-Track ist wirklich so ein, also da geht's wirklich nur um Commander. Das heißt, wenn ihr competitive unterwegs seid, hat das quasi damit nichts zu tun. Aber ist trotzdem eine Seite, die auch gerade so für alte Kommandeure auch neue Karten highlightet. Also ich sehe hier, um bei dem Thema Feather zu bleiben, Legion Leadership, eine MDFC aus Modern Horizons 3, ist auf der einen Seite ein 2-Mana Instant, der Power verdoppelt und First Strike einer Kreatur gibt. Auf der Rückseite ist es ein Boros-Land, was getappt reinkommt. Ist ideal, würde ich sofort reintun und habe ich auch schon reingetan. Und dementsprechend ist es halt so eine schöne Resource, um eben seine Commander-Decks zu bauen.
Hast mein Lieblingsfeature ist tatsächlich die Saltiest Cards. Oh, denn es gibt einen Salt-Score, den man einführen kann und nachschauen kann. Wenn ihr also mal euch fragt, warum alle Leute angenervt sind von eurem Deck, geht mal auf den Soulscore und schaut mal euren Soulscore nach. Oh Gott, und wenn man dann sieht, oh, ich spiele Winter Orbs, Static Orbs, Stasis, Tassis Orakel und Armageddon, warum mögen meine Mitspieler mich nicht? Dann könnt ihr an diesem Hand diesen Soulscore auch so ein bisschen sehen, warum nicht.
Total, total. Also hier, da kann man ganz gut sehen, welche Karten man erstmal außen vor lassen würde. Also ich würde sagen, die ersten 5, Winter Orb, Stasis, Stasis Oracle, Static Orb und Armageddon, sind alles nicht gebannte Commander-Karten, aber Karten, die man, wenn man freundlich Commander spielt, auslassen sollte.
Ja, das ist richtig.
Aber ja, das ist soweit zu EDH-Rec. Was willst du denn als nächstes noch besprechen? Ich glaube, wir haben noch 2 bis 3 auch wieder Kategorien No-Brainer mit Scryfall vielleicht.
Genau, Scryfall, das ist die Suchmaschine für Magic the Gathering-Karten. Früher war es Magic Gatherer, der auch in der Companion-App mit drin ist, da kommen wir gleich zu. Aber Scryfall ist halt eine sehr, sehr gute Webseite, die halt wirklich sehr schnell alle Karten schon drin hat, nur Online-Karten. Es hat eine sehr einfache Suchfunktion, wenn man sie einmal verstanden hat. Man kann rechts oben durch verschiedene Versionen klicken. Man kann sehen, wo die Karten herkommen. Man kann ungefähr eine grobe Preisrichtung sehen, weil es amerikanische Preise sind. Mhm. Und man kann halt auch tatsächlich sich gute, hochwertige Bilder auch runterladen, ja, wenn man die zum Beispiel wie in einem Podcast einbauen möchte.
Oder sehr so. Wichtig für Radio Rafika.
Wirklich sehr wichtig. Und was ich sehr gut finde, ich werde sehr oft angeschrieben, gerade auf Instagram, nach Rulings. Mhm. So, was passiert mit dieser Karte oder was passiert mit dieser Karte? Oftmalst gehe ich einfach auf Scryfall, suche mir die Karte raus und während ich mir die Karte durchlese, kann ich unten drunter schon Teile, ja, des Regeltexts lesen. Unten drunter stehen meistens schon Regeltextsachen. Deswegen schicke ich dann meistens Leuten einfach diese Karte mit dem Scryfall-Link zurück und sage, les bitte unten den Regeltext.
Ja.
Und das könnt ihr auch selber machen. Das sind Regeländerungen, wie zum Beispiel auch, dass Cephaliden nicht mehr Cephaliden, sondern jetzt Oktopusse heißen. Das ist einfach mit drin.
Genau, und dazu gibt's halt noch für mich absolut fabelhaft die Advanced Search, sowohl für Commander als auch für Competitive Formate, ne? Man kann halt einfach sagen, hey, ich suche noch ein Two-Drop, das mich Kreaturen sacrificen lässt für mein Deck, dann kann man eben den Text eingeben mit eben, ne, Sacrifice a Creature, man kann die Farben auswählen, man kann sogar die Sets oder die Legalität angeben, also wenn ich ein Pioneer Two-Drop suche, gebe ich halt bei Legal Pioneer ein. Man kann sich so viele individuelle kleine Einstellungen hier vornehmen. Und das Beste ist, wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, dann kann man oben in der Suchleiste dann sehen, was quasi die Textversion von diesen Filtern ist. Und ganz erfahrene Scryfall-Nutzer können dann zum Beispiel direkt einfach nur noch eingeben, zum Beispiel Set:MB2. Und dann kommt man direkt auf die Seite von den Mystery Booster 2 Karten, die gepreviewt wurden mit diesem Set-Symbol. Und das ist halt ganz großartig. Scryfall ist wirklich, du hast am Anfang gesagt, es ist die Suchmaschine. Es gibt eigentlich keine bessere.
Was lustig ist, weil wie gesagt, Wizard of the Coast hat eine eigene mit dem Gatherer. Und den haben Leute, die in Local Game Stores spielen, meistens sogar in der Hosentasche. Yes. Denn der Gatherer ist eine Webseite, die genau wie Scryfall eigentlich genau dafür gedacht ist, Karten zu suchen, aber der halt wesentlich schlechter funktioniert. Aber er ist in der Companion App. Jetzt habe ich so auf Companion App gesagt, was ist denn die Companion App?
Die Companion-App, das ist quasi euer Schlüssel, um bei Local Game Stores, sag ich mal, direkt loszulegen. Es ist eine App, die dafür konzeptioniert wurde von Wizards of the Coast, alles mitzuliefern, was sie für Magic braucht. Da ist ein Live-Counter drin, da kann man sich eben für Turniere anmelden. Man kann auch selber Turniere eben da machen, wenn man in einer größeren Runde zu Hause ist. Man sagt, hey, wir wissen nicht, wie wir entscheiden sollen, wer gegen wen. Alles klar, ihr macht eine Turnierstruktur auf. Es hat den Gatherer als, sag ich mal, Suchmaschine mit drin, ist auch informationsgleich mit dem von Scryfall. Ich persönlich bevorzuge Scryfall trotzdem noch lieber. Aber ist quasi auch das, was man eben braucht, um halt eben in Local Game Stores eben zu spielen. Meistens gibt's da eben einen Companion Code, den man eben unter dem Teilnehmen-Tab eingibt. Und dann ist man automatisch da drin. Das Coole ist, man muss sich nicht die Pairings durch den Laden schreien, von wegen, der Tobias kämpft jetzt gegen den Thorsten, sondern man kann direkt auf seiner App gucken,
okay, welcher Tobias?
Genau. So, wir haben drei davon.
Yeah.
Man kann direkt auf den Tisch gehen, der da eben drauf ist. Gerade bei größeren Turnieren ist es ja größer orientiert, aber man findet sich sehr leicht in der Companion-App wieder. Und sie wurde mittlerweile ausgebaut. Der Live-Counter ist deutlich besser und ermöglicht jetzt auch so Sachen wie Commander-Damage, zum Beispiel, wenn man Commander spielt. Aber auch weitere Informationen eben, die man sich einzählen lassen kann, wie Poison Counter und andere Geschichten. Und ich finde den tatsächlich, wenn man das mal vergleicht mit anderen TCGs, wenn man zum Beispiel Lorcana mal im Laden gespielt hat, da gibt's halt keine Companion-App. Und da merkt man sofort wieder, wie nervig dieses durch den Laden schreien ist, wo man sagt so, ich suche jetzt hier den Dennis. Wer zum Teufel ist Dennis? Noch nie einen Dennis gesehen. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Und die Companion-App macht wirklich vieles, vieles leichter. Hat aber auch seine Probleme. Gerade für größere Turniere stürzt es, glaube ich, häufig ab, oder?
Ja, das kommt nochmal an, wie du fragst. Ich habe Judge-Kollegen, die sagen, das ist die Ausgeburt der Hölle.
Ja.
Ich persönlich hatte das bisher erst einmal an einem Tag, zweimal an einem Tag, wo das Internet ausgefallen ist, weil du dauerhaft im Internet sein musst, wo Probleme waren wegen dem Internet. Ansonsten hatten wir noch nie Probleme mit der Companion-App.
Ja. Ja, das ist halt, immer so das Ding, ne? Das ist Fluch und Segen und manche Leute wollen natürlich gerne oldschool bleiben und so, aber ich muss persönlich sagen, ich finde die Companion-App großartig. Gerade aus Spielersicht macht es schon wirklich einiges.
Ja.
Aber ja, das, ich glaube, das sind soweit die Hauptseiten bzw. Apps, die wir, also Online-Tools, wenn man so möchte, die wir am meisten nutzen und die man kennen sollte. Wie gesagt, es wird sich bei sowas immer rauskristallisieren, dass man irgendwann seine Favoriten findet. Also ich, wie gesagt, habe so Spezifika wie MTG Goldfish für 60-Karten Decks und Moxfield für Commander-Sachen. Es gibt aber auch Leute, die bei Architect alle Pioneer-Decks bauen. Das ist sehr Präferenz eben abhängig. Aber ich hoffe, ich konnte deine Frage oder wir konnten deine Frage gut beantworten, Krischin 1961. Und ihr da draußen natürlich. Aber wie seht ihr das denn mit den verschiedenen Online-Tools? Habt ihr sie denn schon alle ausprobiert? Habt ihr sie dann schon mal getestet? Oder habt ihr vielleicht noch Tools, die ihr nutzt, die wir aber noch gar nicht aufgeführt haben? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Vielen, vielen Dank an der Stelle für die Frage nochmal. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything, oder?
Clari Safari.
Jawollo. wo finden die Leute denn ihren Weg ins Ask Us Anything?
Ihr müsst auf unseren Discord-Server gehen. Yes. Wie schon so oft gesagt, ihr könnt das unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, die ihr auf eurem Podcatcher noch habt, einfach mal auf den Link drücken, wo Discord steht. Das ist meistens in der Nähe vom Abonnieren, Liken, Sterne geben.
Das könnt ihr auch alles gerne machen.
Alles andere, genau. Und dort könnt ihr dann auf unseren Discord-Server kommen. Wenn ihr noch nicht auf unserem Discord-Server seid, werdet ihr dann rumgeführt und könnt dann schauen, dass ihr an dem Ask Us Anything vorbeigeführt wird. Unser Bot führt euch daran vorbei. Dann können dort Ask Us Anything Fragen gestellt werden. Wenn ihr schon auf dem Discord-Server seid, im Bereich von Radio Ravnica könnt ihr, wie gesagt, Feedback, Themenvorschläge oder eben auch Ask Us Anything stellen. Eine Frage, dann Enter drücken, damit es dann raus ist. Kurze Fragen stellen, damit wir sie auch beantworten können.
Genau.
Und dann machen wir das sehr gerne.
So zum Beispiel die Frage vom Foxshark 77. Der fragt, warum wollen so viele Spieler englische Karten statt deutsche? Hat das einen speziellen Hintergrund oder ist das Präferenz? Ich würde die Frage tatsächlich erweitern, denn ich habe in letzter Zeit wieder ein paar Kommentare von euch gelesen, wo die Frage kam, warum zeigt ihr denn englische Karten über deutsche Karten und könnt ihr nicht die deutschen Karten dazu machen? Wollen wir das alles in einen Topf werfen und fang einfach mal an. Warum sind denn englische Karten tendenziell beliebter bei vielen Magic-Spielenden?
Wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr fahrt nach, weiß nicht, Konstanz und spielt in Konstanz ein Turnier und euer Gegner spielt auf einmal eine Karte, die ihr nicht lesen könnt, in Französisch. Mhm. Wie fühlt ihr euch? Nicht gut. Weil ihr habt keine Ahnung, was die Karte, genau, weil man hat keine Ahnung, was die Karte tut. Es sei denn, ihr könnt Französisch natürlich. Das ist jetzt mal eine Ausnahme. Wenn ihr Französisch könnt, dann fügt jetzt eine Sprache ein, die ihr nicht könnt. Mhm. Und genauso geht es aber auch Personen, zum Beispiel in Italien, Süditalien, wenn ihr deutsche Karten auf den Tisch legt. Das ist bei Turnierspielern eben der Fakt. Plus, wenn man Karten einheitlich in Englisch hat, kann man die halt überall und immer spielen.
Ja.
Dazu kommt, dass deutsche Übersetzungen teilweise immer mal wieder sich Fehler einschleichen. Ich erinnere mich an den netten Ugin, der bei x gleich 0 alles mit x oder höher zerstört hat. Eigentlich sollte er mit x oder weniger zerstören. Er hat einfach 0, ich zerstöre das Board. Ja. Ja, so funktioniert die Karte nicht. Und sowas passiert halt einfach bei Übersetzungen. Das ist halt einfach leider der Fakt. Und dazu kommt, wenn wir Karten euch zeigen, sind wir relativ schnell ja schon in der Preview-Season, in der Season, wo alles gesagt wird, da gibt es viele der Karten noch nicht auf Deutsch.
Ja, das ist halt wirklich so ein Punkt. Wir nutzen halt, wie wir eben bei den Tools gesagt haben, häufig Scryfall, um halt eben die Karten zu ziehen, um die dann einzublenden. Und Scryfall ist meistens mit den anderen Sprachen nach dem Release erst dran. Also man kann sich die französische Version von der Bloombarrow-Karte erst nach dem Release von Bloombarrow anzeigen, weil auch dann erst der Gatherer quasi für alle Sprachen freigeschaltet wird. Das ist, sag ich mal, der technische Grund. Es gibt aber auch noch einen, sag ich mal, ich weiß nicht, ideologischen oder von uns bewusst gewählten Grund. Und zwar, wo wir eben bei den Online-Tools waren, die meisten Online-Tools funktionieren auf Englisch. Das heißt, wenn wir jetzt von einer englischen Karte reden, habt ihr den Namen dieser englischen Karte und könnt euch damit eben weiter informieren. Ihr könntet zum Beispiel, wenn wir über eine Legendary reden, sagen, hey, weiß nicht, Flips the Fool, eine sehr beliebte Commander-Karte aus Bloombarrow. Wenn wir darüber geredet haben und ihr habt gehört im Podcast, oh, super spannend, ich möchte darüber wissen, was kann ich da irgendwie in Commander mitbauen? Wenn man den deutschen Namen eingibt und dann nach Sourcen sucht, findet man in der Regel nicht viel. Vielleicht hier nicht und mal da Card mal Market.
Card Market. Die sitzen, ja, nicht mehr in Card Market und die sitzen in Berlin.
Ja, ja, genau. Oder halt, ne, man findet random Artikel von irgendwelchen Händlern oder sowas, aber nicht die Informationen, die man sucht. Und so könnt ihr halt diesen englischen Namen nehmen. Ihr könnt ihn bei Scryfall direkt finden, auch noch bevor der erschienen ist. Ihr könnt es halt eben auch noch bei EDHREC zum Beispiel reinnehmen, schauen, was andere Leute gebrewt haben. Und klar, es ist eine Sprachbarriere da, aber ich vergleiche es ganz gerne mit anderen so Nischen-Hobbys. Also wenn man World of Warcraft oder League of Legends oder sowas nimmt, da gibt's halt auch den Top-Laner und den Bottom-Laner. Und da sagt man auch nicht den Oberlinien oder der Unterlinien. Also so ein gewisses
Oberlinien-Kämpfer.
Genau, so ein bisschen Denglisches kommt bei so Hobbys immer rum. Ja, und in Magic hat's halt wirklich diese Bewandtnis. Es ist schneller für uns zugänglich für das Bearbeiten des Podcasts. Die Informationen sind klarer und deutlicher und ihr könnt euch mit diesen Informationen auch nochmal weiterbilden über den Podcast hinaus. Und das sind halt einfach so drei Faktoren, die uns dazu bewandt haben, eben nicht deutsche Karten zu zeigen, genau. Sondern halt immer die englischen Karten.
Plus, wie gesagt, als Spieler ist es halt so, ihr könnt es überall spielen. Dazu kommt noch eine Sache, dass man oftmals als Spieler dazu neigt, dass man einheitliche Sprachen haben möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Secret Lair habe, die es nur in Englisch gibt, ich möchte aber diese Karte unbedingt spielen, möchte ich jetzt nicht unbedingt vielleicht ein gemischtes Deck haben. Das ist jetzt Präferenzsache, ich kenne auch Leute, denen ist das egal. Aber es gibt so Personen. Dazu kommt, eine wichtige Sache ist für mich zum Beispiel genau das Gegenteil. Mich stört es teilweise, wenn die deutsche Karten aus dem Pre-Release bekomme. Ich kann sie nicht auf Card Market stellen, weil da Card Market nur der englische Name drin steht.
Ja.
Dann muss ich auf irgendeine Webseite von irgendeinem Händler gehen, der hoffentlich deutschen und englischen Namen nebeneinander hat, um dann die Sachen zu tauschen. Das ist halt.
Ja, es ist ein Hassel.
Ja.
Definitiv. Dann haben wir die nächste Frage von Papinho375. Dort wird gefragt, welcher ist euer Lieblingscommander? Ich weiß, du hast ja, glaube ich, nur ein Commander-Deck. Genau, was ist es denn? Und ist es auch dein Lieblingscommander oder hast du auch noch einen anderen Commander?
Ist mein Lieblingscommander Dragonlord Ojutai, ein Commander-Deck, das bei den Leuten ganz viel Angst hervorruft, wenn ich sage, ich spiele Force of Will, Mana Crypt und sonstige Sachen. Und meine Win-Condition ist, ich hau euch halt mit einem Drachen, meinem Commander, mindestens 3 bis 4 Mal pro Person ins Gesicht, damit ihr stirbt.
Mhm.
Das ist mein Dragonlord Ojutai. Ich habe zwischenzeitlich immer mal wieder versucht, neue Commander-Decks zu bauen.
Ja.
Mit den Mühes, mit den Flüchen, mit so viel anders. Ich wurde jetzt neulich sogar wegen einem der Commander-Decks gefragt, worüber wir mal geredet haben, ob ich das wirklich gebaut habe, ob ich die Liste dafür hätte. Und ich muss leider sagen, ich habe es bisher nicht geschafft, irgendein Commander-Deck bis zum Ende zu bauen. Immer mittendrin habe ich die Lust verlassen.
Ja, ich muss auch sagen, Commander-Decks bauen ist wirklich eine ganz eigene Hürde. Also ich bin da. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, so ein Basic Pioneer Deck zusammenzuschieben. Du heißt, du hast diese 8 Karten, die du willst, alle 4 mal rein und mal gucken, ne, hier und da mal cutten, dass du auf deine 60 Karten irgendwie kommst. Das geht halt so viel schneller und du hast so viel kondensierter, was du brauchst. Und im Commander musst du halt dir wirklich jede einzelne Karte mühsam zusammensuchen. Und das ist ich kann das sehr krass nachvollziehen, dass das super aufwendig eben ist. Mein Lieblingscommander of all time tatsächlich ist und bleibt wahrscheinlich Feather. Wobei das Problem bei Feather ist halt, das habe ich jetzt am Wochenende wieder erlebt, es ist halt schon so ein bisschen Gewinn aus der Kiste. Also wenn man seine Funktion irgendwie so hat, dass man quasi Leute nach und nach one-shotten kann, dann wird man entweder geultra-targeted oder es ist schon so spät, dass man eben alle eben one-shotten kann. Und das sind halt so Sachen, ja, ich finde das mal auch gut, aber ich gerade mit neueren Spielern ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Was ich dazu aber sagen will, ein potenzieller neuer Kandidat für mein Lieblingsdeck ist tatsächlich dieser The Restless, das Modern Horizons 3 Commander Deck von den Tamogoyfs angeführt hat. Und ich muss sagen, mittlerweile spiele ich das Deck richtig, richtig gerne. Ich finde, wenn es einmal ins Rollen kommt, du machst Tamogolfs links und rechts, wenn du den Pyrogolf hast, kannst du so viel verdammten Schaden schießen.
Also würdest du sagen, wenn du es einmal drin hast, dann gewinnst du und wirst Ultra-Target oder das ist so schwer, dass du gewinnst?
Ja, das vielleicht auch. Aber ich finde, da kommt ja der Tamogolf-Effekt dran, weil im Großen und Ganzen, ohne irgendwelche Bonuseffekte, sind es einfach nur verdammt große Kreaturen, die auch von allem und jedem geblockt werden können. Also es ist nicht so krass vorbei, aber es ist schon ziemlich gut. Plus, du kannst
mit den ganzen
modernen Sachen spielen.
Ja? Ich hätte jetzt gedacht, du sagst das Ritterdeck an.
Ja, das ist tatsächlich was, habe ich lange nicht mehr gespielt, weil mir die anderen Decks zu viel Spaß machen. Aber vielleicht muss ich das auch noch mal rausholen. Also Ritter ist auf jeden Fall, Sidar Jabari ist auf jeden Fall noch ganz weit oben bei mir. Dann nehmen wir noch eine letzte Frage rein von Sabo. Dort wird gefragt, auch wenn die vielen unterschiedlichen Foilings, Frames und so weiter nerven, gibt es ein Special Frame oder Foiling oder ähnliches, was ihr bei Magic-Karten gerne mal hättet und das ihr euch dann auch gerne holen würdet? Also ein neues Framing, ein neues Foiling oder eine neue Version, die wir bei Magic-Karten mal gern hätten. Gibt es da was, was dir da in den Kopf springt?
Tatsächlich. Also wenn es jetzt darum geht, welches Foiling bisher am besten war, Edged Foiling, beste Foiling. Es ist super dunkel, aber es curlt nicht und es sieht gerade auf Artefakten großartig aus. Wenn es um neues Foiling gibt, ich habe, und wer auch immer jetzt von Yu-Gi-Oh! Kommt, wird mich schlagen. Ich liebe Gold Foils. Gold Foils, und zwar ab der zweiten Edition Gold Foils. Die ersten waren Müll.
Ja.
Das bedeutet, die Karten haben einen goldenen, hellgoldenen, shiny Rahmen und eine goldene Schrift oben im Namen. Und ein, wie gesagt, auch die Linien sind alle golden. Auch die Schrift komplett golden. Aber es ist so, dass der Rahmen und die Schrift eine Erhöhung ist und man wirklich mit dem Daumen drüber fühlen kann. Und das fühlt sich für mich so wertig an bei den Yu-Gi-Oh!-Karten, dass das wirklich sich so anfühlt, so ich habe hier eine massive Karte mit wirklich, also fast einen Millimeter Unterschied zwischen Höhe und Tiefe von dem Goldrahmen zur Karte, was bei einer Karte wirklich viel ist. Und es fühlt sich so wertvoll an, dass ich das so durch, also es ist wirklich schön. Das Goldfoiling habe ich tatsächlich fast mein komplettes Starstriker-Deck drin.
Nice.
Skystriker-Deck drin. Und es ist so cool, es fühlt sich so gut an, es sieht so wertig aus, meiner Meinung nach. Das wäre das Foiling, was ich tatsächlich mal in Magic sehen würde. So ein richtig geiles Gold-Foiling. Ja. So ein goldener Rahmen und dann so leicht, wo du wirklich drüber fühlst. Nicht so ein Texture-Foil, was einfach nur texturiert aussieht, sondern wirklich so ein, ich kann das fühlen, das wäre halt geil.
Ich muss tatsächlich, glaube ich, sagen, wenn es um Lieblingsframes oder um Frames, die wir uns mehr wünschen würden, tatsächlich geht, muss ich eine langweilige Antwort sagen, weil wir bekommen Foils, jetzt diese Frames.
Foils.
Es geht um Foils. Ah ja, okay, also sagen wir mal Treatments allgemein. Ich glaube, so White Border und Future Border Foilings, wo so ein bisschen das so Edged Foil-mäßig ist, im Sinne von, dass der Rahmen zum Beispiel von dem Future Side, diese Seitenecken, wenn die so ein bisschen herausstehen würden, wenn quasi nur der Rahmen Foil ist und das Artwork selbst so weniger Foil ist, das finde ich, glaube ich, ziemlich nice. Und halt White Border Foils, weil ich glaube, gibt es White Border Foils? Weil es war so ein Ding, das ab siebter Edition
White Border Foils sind Black Border.
Genau, das ist nämlich das Ding. Und ich glaube, das fände ich halt wiederum
ultra witzig. Oh, White Border, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, also wenn es White Border, diesen weißen Rahmen, dann innen drin ist Foiling. Ich glaube, das sieht auch richtig geil aus.
Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich geworden, was ich meine. Aber halt so ein bisschen, ne, es ist eine langweilige Antwort, weil über beide Frames haben wir schon geredet. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich denken würde, es ist so ein bisschen historisch für Magic relevant, weil White Border und sowas halt eben sehr, ne, war eine Zeit lang essentiell für Magic. Aber halt nochmal so einen neuen Touch und so ein richtiger Wow-Moment dann nochmal so, ne? Aber genau, das soweit zu den Fragen von euch. Wenn ihr in Zukunft Fragen habt, für die wir im Podcast beantworten sollt, dann stellt uns die gerne im Discord unter Ask Us Anything. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, ohne Geld auszugeben, indem ihr uns beiden jeweils ein YouTube-Abo gibt oder eben dem Podcast folgt auf eure Podcatcher of Choice. Gerne bewerten, kommentieren, liken, alles, was da eben geht. 5 Sterne auf Spotify sehen wir immer wieder gerne. Wir haben beide Social Media, Instagram und Threads, ist alles verlinkt in der Videobeschreibung. Nochmal vielen, vielen Dank an Holy für das Sponsoren dieser Folge. Mit fabelhaften Getränken und Eisteesorten könnt ihr vorbeischauen bei weareholy.com/radioraffnicka und Geld sparen mit Raffnicka 10 für 10% und Raffnicka 5 für 5 Euro. Und ihr könnt uns auch noch direkt geltlich unterstützen bei patreon.com/gamery und so haben es zum Beispiel unsere Goldunterstützer getan. Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicka.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao.